Ja, guten Tag. Wir haben letztes Mal mit dem Kapitel über den Vollständigkeitssatz angefangen und haben auch diesen Sequenzenkalkül uns angeguckt. Also da ist es leider nicht mehr an der Tafel dran mit den ganzen Regeln des Sequenzenkalküls. Das macht sicher Sinn, wenn Sie sich das jetzt auf einem Papier irgendwie nebendran legen, weil wir die Regeln jetzt benutzen werden. Und der Schlachtplan, den wir haben, also wir wollen den Vollständigkeitssatz beweisen, also das Fernziel, ist Folgendes zu zeigen. Also zeige, dass das Folgende gilt. Ich kann im Sequenzenkalkül aus einer Formelmenge Phi, eine Formel Psi, herleiten. Genau dann, wenn die Formel Psi semantisch aus Phi folgt. Und was hieß das nochmal, dieses formal herleiten? Das heißt, es gibt eine endliche Teilmenge von Phi, sodass die Sequenz, die sagt, aus Gamma folgt Psi, im Sequenzenkalkül ableitbar ist. Und das ist tatsächlich was, was wir für jede solche endliche Menge durch ein Programm erledigen lassen können, das einfach irgendwie alle möglichen Ableitungen durchprobiert und wenn das eben geht, dann wird es in endlicher Zeit so eine Ableitung finden. Und das hier ist eben was auf semantischer Ebene, was wir nicht einfach so überprüfen können durch einen Algorithmus, weil wir hier irgendwie eine unendliche Menge von Formeln haben und für diese semantische Folgerung haben wir eine unendliche Menge von Interpretationen, die wir berücksichtigen müssten. Okay. Und dieser Sequenzenkalkül, der ist ja erstmal ziemlich eingeschränkt definiert, wenn Sie sich die Regeln angucken, dafür, dass sowas Starkes hier gelten sollte, ist da doch recht überschaubar. Also ich erwarte jetzt in der Prüfung nicht, dass Sie sämtliche Regeln des Sequenzenkalküls auswendig kennen. Sie sollten irgendwie eine Vorstellung davon haben, wie die Regeln so aussehen. Und was haben wir letztes Mal schon bewiesen? Diese eine Richtung hier, die war ganz einfach. Das war nämlich, dass wir bei der Definition des Sequenzenkalküls schon darauf geachtet haben, dass wir nur Dinge herleiten können, die auch korrekt sind. Also das war die Korrektheit. Und die Richtung von rechts nach links, das ist eben die, die uns noch ein bisschen was an Arbeit machen wird. Das werden wir auch heute nicht schaffen, das komplett fertig zu kriegen. Da werden wir nächsten Dienstag auf jeden Fall noch zu tun haben und nächsten Donnerstag wahrscheinlich auch. Okay, aber wir fangen mal an, uns davon zu überzeugen, dass der Sequenzenkalkül doch eine gewisse Mächtigkeit hat. Und dafür werden wir uns ableitbare Regeln angucken. Die Definition hatten wir letztes Mal, glaube ich, schon an der Tafel. Die schreibe ich hier nochmal hin. Und zwar sage ich eine Sequenzenregel, die sagt, wenn ich die Sequenz habe, die sagt, aus Gamma 1 folgt Phi 1 und aus Gamma k folgt Phi k. Dann kann ich schließen, dass aus Gamma k plus 1 eine Formel Phi k plus 1 folgt. Also wenn ich so eine Regel habe, dann heißt die ableitbar im Sequenzenkalkül. Falls ich diese Konsequenz hier, Gamma k plus 1 impliziert Phi k plus 1, im Sequenzenkalkül aus einer Voraussetzungsmenge herleiten kann, die gerade aus den Sequenzen über dem Strich besteht. Und wenn ich für eine spezielle Regel bewiesen habe, dass sie ableitbar ist, dann kann ich die ab jetzt benutzen, als wäre sie im Sequenzenkalkül mit als Regel dabei. Also das halten wir mal fest. Das lässt sich auch ganz leicht beweisen. Das wollen wir hier nicht beweisen, aber wir wollen es zusammenfassen. Also sei S' eine Erweiterung des Sequenzenkalküls um eine oder mehrere ableitbare Regeln. Und naja, dann ist eine Sequenz in dem S' ableitbar, genau dann, wenn sein S ableitbar ist. Also dann ist eine Sequenz, die nennen wir mal S, genau dann im Sequenzenkalkül ableitbar, wenn sie in dieser Erweiterung des Sequenzenkalküls ableitbar ist. Und der Beweis ist ganz einfach. Also das wollen wir hier nicht machen, sondern wenn Sie wollen, können Sie das als Übung sich überlegen. Aber ich denke, das sollte naheliegend sein, dass das gilt. Okay, und wir werden uns jetzt ein paar Lemmas bereitstellen, indem wir ableitbare Sequenzenregeln zusammenstellen. Und das erste hier sind ableitbare aussagenlogische Regeln. Also folgende Sequenzenregeln sind ableitbar. Sequenzenkalkül. Und zwar für alle endlichen Mengen Gamma von FO-Sigma-Formeln und für alle Formeln Phi und Psi. Und zwar mal zum einen, und das ist eine ganz wichtige Regel, die wir dauernd benutzen werden, die Kettenschlussregel. Mit Ks abkürzen. Die sagt, wenn ich schon weiß, dass aus Gamma das Phi folgt und wenn ich weiß, dass aus Gamma und Phi zusammen das Psi folgt, dann kann ich auch schließen, dass aus Gamma das Psi folgt. Ist anschaulich klar, dass das eine korrekte Regel ist, aber dass wir die im Sequenzenkalkül herleiten können, ist eine ganz andere Sache. Und das gucken wir uns mal an, bevor wir hier die Regeln weiter zusammenstellen, gucken wir uns mal an, wie wir das beweisen können. Also gucken wir uns an, dass die Kettenschlussregel ableitbar ist. Was habe ich da? Ich habe zwei Voraussetzungen. Also, dass die ableitbar ist, heißt ja gerade, dass ich aus den Dingen, die über dem Strich stehen, im Sequenzenkalkül das, was unterm Strich steht, ableiten will. Das heißt, das schreiben wir uns mal auf. Laut Voraussetzung gilt, dass ich die beiden Sequenzen habe. Und was ich jetzt machen kann, ich kann die Erweiterungsregel auf die erste Zeile anwenden. Erweiterungsregel sagt, auf der linken Seite darf ich Rücknachformeln dazu tun. Und die Formel, die ich hier mal dazu tue, ist die Negation von Phi. Und laut Erweiterungsregel darf ich das machen. Und ich kann die Voraussetzungsregel anwenden, die nämlich sagt, aus Gamma und nicht Phi folgt auch das Nicht-Phi. So, und jetzt die beiden zusammen erlauben mir, die Widerspruchsregel anzuwenden. Also Widerspruchsregel auf 3 und 4 heißt, aus Gamma und Nicht-Phi kann ich herleiten, was ich will. Und das, was ich will, ist das Psi. Und was mache ich jetzt? Ich nehme die Fallunterscheidungsregel. Die sagt, aus Gamma und Phi folgt das Psi. Und hier, die sagt, aus Gamma und nicht Phi folgt auch das Psi. Das heißt, ich kriege, aus Gamma folgt das Psi. Also die Fallunterscheidungsregel habe ich hier auf die Zeilen, was haben wir, 3 und 5. Nee, auf die Zahlen. Doch, 3 und 5. 3 und 4 angewendet. Auf welche Zahlen haben wir es angewendet? Aus Gamma und Phi folgt Psi und aus Gamma und nicht Phi folgt Psi, also auf die Zahlen 2 und 5. Okay, damit haben wir gezeigt, diese Kettenschlussregel ist korrekt. Dann gucken wir uns mal die nächste Regel an. Die nennt sich disjunktiver Syllogismus. Abkürzung DS. Und die sagt, wenn ich aus Gamma das nicht Phi herleiten kann und aus Gamma herleiten kann, dass Phi oder Psi gilt, dann kann ich aus Gamma das Psi herleiten. Ist auch klar, dass diese Regel korrekt ist, aber dass ich sie im Sequenzenkalkül herleiten kann, ist erstmal gar nicht so offensichtlich. Und auch das gucken wir uns hier nochmal an. Und ich werde Ihnen jetzt nicht jede einzelne Regel, die wir hier uns überlegen, den Beweis aufschreiben, aber jetzt für den disjunktiven Syllogismus wollen wir das nochmal machen und für die anderen finden Sie das im Skript dann auch. Okay, also laut Voraussetzung habe ich die beiden Zeilen, die hier oben stehen. Also aus Gamma kann ich Phi oder Psi herleiten und aus Gamma kann ich nicht Phi herleiten. Das sind die Zeilen 1 und 2. Das gilt laut Voraussetzung. Jetzt kann ich die Erweiterungsregel auf die zweite Zeile anwenden und kriege raus, aus Gamma und Phi folgt eben auch das Nicht-Phi. Und ich kann die Voraussetzungsregel anwenden. Die sagt, aus Gamma und Phi folgt das Phi. Sie sehen, wir machen hier den gleichen Trick, den wir eben gemacht haben. Daraus kann ich folgern, dass aus Gamma und Phi das Psi folgt. Das ist wieder die Widerspruchsregel auf die beiden vorherigen Zeilen angewendet. Okay, wo will ich hin? Ich will darauf hin, dass aus Gamma das Psi folgt. Das heißt, wie werde ich das Phi hier los? Das kann ich folgendermaßen machen. Ich kann sagen, aus Gamma und Psi folgt das Psi. Das ist die Voraussetzungsregel wieder. Und was ich hier mache, ist die Oder-Einführung im Antecedens auf die Zeilen 5 und 6 anwenden. Dafür haben wir eine Regel, die sagt, wenn ich das habe, beziehungsweise das, dann kann ich aus Gamma und der Veroderung Phi oder Psi das Psi folgern. Okay, was machen wir jetzt? Letzte Zeile. Jetzt nutzen wir die Kettenschlussregel, die wir gerade bewiesen haben. Und zwar auf die erste Zeile, die sagt, aus Gamma folgt diese Veroderung. Und die Zeile hier, die sagt, aus Gamma und der Veroderung folgt das. Und das heißt, ich kriege, aus Gamma folgt das Psi. Also das ist die Kettenschlussregel auf die Zeilen 1 und 7 angewandt. So, dann eine Regel, die unser Lemma auch auflistet, ist der Modus ponens. Wenn Sie so Beweissysteme für Aussagenlogik schon mal gesehen haben, da ist auf jeden Fall Modus ponens dabei oder ableitbar. Und das ist auch was, was extrem praktisch ist zu haben. Das sagt, wenn ich weiß, aus Gamma folgt Phi und weiß, aus Gamma folgt, wenn Phi gilt, dann gilt auch Psi. Dann kann ich hier aus Gamma das Psi folgern. Korrektheit davon ist offensichtlich. Herleitbarkeit im Sequenzenkalkül steht im Skript. So, und dann haben wir noch eine Reihe von Kontrapositionsregeln. Die wir mit KP abkürzen. Die gibt es in allen Varianten. Also wenn ich weiß, aus Gamma und Phi folgt das Psi, dann kann ich per Kontraposition folgern, aus Gamma und nicht Psi folgt nicht Phi. Korrektheit ist wieder klar, gemäß Kontraposition. Wenn ich Gamma sehe und nicht Psi, dann weiß ich, Phi darf nicht gelten. Und jetzt in allen Varianten, wo das Negationszeichen hier sein kann, haben wir eine Variante von der Kontrapositionsregel. Das heißt, wenn hier hinten ein Nicht-Psi steht, kann ich hier aus Gamma und Psi das Nicht-Phi folgern. Und wenn hier Gamma und Nicht-Phi auf der linken Seite steht und Psi auf der rechten, dann habe ich hier aus Gamma und nicht Psi das Phi. Und wenn ich Gamma und nicht Phi auf der linken Seite habe und nicht Psi auf der rechten, dann weiß ich aus Gamma und Phi. Aus Gamma und Psi folgt das Phi. Und wie gesagt, die Korrektheit von den Regeln sollte Ihnen hoffentlich klar sein. Und der Rest des Beweises können Sie als Übung sich selbst überlegen, beziehungsweise im Skript nachgucken, da sind einige Teile noch dabei. Also jetzt wissen wir, für so boolesche Kombinationen von Sachen können wir alle möglichen Regeln uns bereitstellen. Für Quantoren wollen wir das auch. Und das ist das, was das nächste Lemma zusammenfasst. Das sind ableitbare Quantorenregeln. Das heißt, folgende Sequenzenregeln sind ableitbar im Sequenzenkalkül. Und zwar wieder für alle endlichen Mengen Gamma von FU-Sigma-Formeln und für alle Formeln Phi. Und für alle Variablen x. Und die Regeln nennen wir Quantoren-Austauschregeln. Abgekürzt QA. Und die sagen, wenn ich aus Gamma herleiten kann, dass nicht für alle x Phi gilt, dann kann ich da auch folgern, dass aus Gamma gilt, es existiert ein X, so dass nicht Phi gilt. Korrektheit ist wieder klar. Herleitbarkeit im Sequenzenkalkül können wir uns gleich noch überlegen. Eine zweite Variante, die sagt, wenn ich aus Gamma weiß, es existiert ein X, so dass nicht Phi gilt, kann ich folgern, dass aus Gamma gilt, nicht für alle X gilt Phi. Dritte Regel sagt, wenn ich aus Gamma folgern kann, dass nicht ein X existiert, so dass Phi gilt, dann kann ich aus Gamma folgern, für alle X gilt nicht Phi. Und die letzte Variante, wenn ich aus Gamma folgern kann, dass für alle X nicht Phi gilt, dann kann ich aus Gamma folgern, dass es kein X gibt, so dass Phi gilt. Und das sind hoffentlich alle Varianten, wie hier Quantoren und Negationszeichen verteilt sein können. Und auch da gucken wir uns als Beweis nur die erste Variante an. Also was will ich machen? Ich will so ein Negationszeichen an einem Allquantor vorbeischieben können. Wie können wir das im Sequenzenkalkül herleiten? Na, wir schreiben uns erstmal wieder die Voraussetzung hin, die sagt, aus Gamma kann ich folgern, nicht für alle x gilt Phi. Also das ist laut Voraussetzung. So, was ich jetzt mache, ist, ich setze das ein aus Gamma und nicht Phi, bei der die Variable x durch die Variable y ersetzt ist. Daraus kann ich folgern, nicht Phi, bei der die Variable x durch y ersetzt ist. Das ist die Voraussetzungsregel. Und y soll eine Variable sein, die nicht frei vorkommt in Gamma oder in für alle x Phi. So, und jetzt will ich den Existenzquantor im Sukzedenz einführen. Das auf die Zeile 2. Und in der Regel hier für Einführung im Sukzedenz, da steht ein Term drin und der Term, den ich hier wähle, ist einfach das Y. So, und was kriege ich dafür? Na, der Antezedenz ändert sich nicht. Und im Sukzedenz darf ich schreiben, es existiert ein X, sodass nicht Phi gilt. Das heißt, an der Stelle sollten Sie sich die Regel hier nochmal angucken, die genau sowas zulässt. So, jetzt werden wir die Kontrapositionsregel auf das anwenden, was in der Zeile 3 steht. Und kriegen, was sagt die Kontrapositionsregel? Ich darf was von rechts nach links schieben, wenn ich die richtigen Negationen einsetze. Und das, was ich hier mache, ist, nicht existiert x, sodass nicht Phi gilt. Und hier eben das auf die andere Seite und das Negationszeichen weglassen. Eine von unseren Kontrapositionsregeln lässt genau sowas zu. So, was mache ich jetzt? Ich werde einen Allquantor im Sukzedens einführen auf die Formel in der vierten Zeile. Das heißt, den Antecedens werde ich abschreiben. Und was habe ich hier? Für alle x gilt phi. Auch da müssen wir uns wieder überlegen, dass wir die Regel hier anwenden dürfen. Warum dürfen wir das? Da war in der Voraussetzung für die Anwendung von der Regel drin, dass diese Variable y hier nicht frei vorkommt da drin und nicht frei da drin. Und die hatten wir uns gerade so gewählt, dass das gilt. So, jetzt wollen wir die Sachen wieder von links nach rechts drehen. Wir werden die Kontrapositionsregel auf die letzte Zeile anwenden, auf die Zeile 5. Dann kriege ich raus aus Gamma und nicht für alle x gilt phi. Kann ich folgern, es existiert ein x, sodass nicht phi gilt. Und jetzt wende ich die Kettenschlussregel an auf die Zeilen 1 und 6. Und was sagt die Zeile 1? Aus Gamma kann ich das folgern. Die Zeile sagt, aus Gamma und dem kann ich das folgern. Das heißt, die Kettenschlussregel sagt mir, aus Gamma kann ich schon das folgern. Und das ist genau das, was ich machen wollte. Gucken wir uns das nochmal an. Was wollte ich hier? Ich will, existiert x nicht phi, folgern. Und das ist genau das, was wir hier haben. Und was Sie sehen, das ist irgendwie so Symbolmanipulation. Das ist nichts, was für Menschen gemacht ist, aber für Algorithmen ist das wunderbar. Die können das stupide durchprobieren. Es ist nicht effizient, aber es geht. Und was Sie hoffentlich gesehen haben, ist, dass verifizieren, dass sowas korrekt ist, ist für uns leicht. So ein Ding selber zu finden, ist gar nicht so leicht. Also an welcher Stelle soll ich warum welche Regel anwenden? Da haben wir auf dem Übungsblatt, das Sie diesmal erst nächsten Dienstag bekommen, haben wir auch ein oder zwei Übungsaufgaben, in denen Sie solche Sachen auch mal zur Übung selber machen sollten. Aber in der Vorlesung werden wir das jetzt nicht weiter betreiben. Das war nur zu Demonstrationszwecken gedacht, dass Sie sehen, man muss da wirklich diese Regeln anwenden, die man zur Verfügung hat. Okay, dann sammeln wir mal weiter. Und zwar haben wir noch eine Sorte von Regeln, die mit Termen bzw. Gleichheit operieren und uns da ermöglichen, Dinge auszutauschen. Und das ist das, was das nächste Lemma zusammenfasst. Das sind ableitbare Gleichheitsregeln. Also folgende Sequenzenregeln sind ableitbar. Im Sequenzenkalkül. Und zwar für alle endlichen Teilmengen Gamma von FO Sigma und für alle Terme TU, T1, U1, T2, U2 und so weiter. Das sollen Sigma-Terme sein. Und zwar zum einen die Symmetrie der Gleichheit. Kurz SG. die sagt, wenn ich aus Gamma herleiten kann, dass t gleich u ist, dann kann ich auch herleiten, dass u gleich t ist. Das gibt uns der Sequenzenkalkül nicht direkt an die Hand, aber wir können es herleiten, dass die Regel gilt. Dann haben wir eine Regel Transitivität der Gleichheit. Die sagt, wenn ich aus Gamma herleiten kann, dass T1 gleich T2 ist und herleiten kann, dass T2 gleich T3 ist, dann kann ich auch herleiten, dass T1 gleich T3 ist. Und das werde ich abkürzen mit TG. Und dann haben wir noch Verträglichkeitsregeln mit der Gleichheit. Das ist zum einen eine Verträglichkeitsregel für Relationssymbole. Das sagt, für alle Relationssymbole R in der Signatur und für die Zahl klein r, die gerade die Stelligkeit davon sein soll, gilt, wenn ich herleiten kann, dass Relation R für das Tupel T1 bis TR gilt. Und ich kann herleiten, dass T1 gleich U1 ist und so weiter bis TR gleich UR. Dann kann ich die Terme hier durch die Terme ersetzen. Und was Analoges habe ich für Funktionssymbole. Da sagen wir, für alle Funktionssymbole f aus der Signatur und die Stelligkeit davon soll wieder r sein, gilt, wenn ich herleiten kann, dass t1 gleich u1 ist und TR gleich UR ist, dann kann ich auch herleiten, dass F von T1 bis TR gleich F von U1 bis UR ist. Und die Korrektheit davon sollte auch wieder klar sein, dass ich es im Sequenzenkalkül herleiten kann. Können Sie sich selbst überlegen bzw. im Skript nachgucken. Und da muss man schon jeweils ein bisschen arbeiten, um diese Herleitungen hinzukriegen, aber das geht und die sind auch alle nicht länger als 10 Zeilen. Diese ganzen Regeln, die wir uns jetzt hier zusammengestellt haben, die werden wir später benutzen, um den Vollständigkeitssatz zu beweisen. Und wir kommen jetzt einen Schritt näher in Richtung Schlachtplan, um das zu beweisen. Und tatsächlich werden wir den Begriff der widersprüchlichen Formeln oder widerspruchsfreien Formelmengen benutzen. Und das ist das, was wir im nächsten Teilabschnitt uns angucken. Also das ist der Abschnitt 7.4. Da geht es um den wichtigen Begriff der Widerspruchsfreiheit. und das syntaktische Endlichkeitslemma. Und in der Definition werden wir uns einen Begriff schaffen, wann eine Formelmenge widerspruchsfrei ist. Und für uns ist die widerspruchsfrei, wenn ich im Sequenzenkalkül keinen Widerspruch herleiten kann. Und umgekehrt ist so eine Formelmenge widerspruchsvoll, falls ich im Sequenzenkalkül einen Widerspruch herleiten kann. Also diese Menge heißt widerspruchsvoll. Falls es irgendeine Formel gibt in FU Sigma, sodass ich aus dieser Formelmenge sowohl die Formel als auch ihre Negation herleiten kann. Also sodass ich aus dieser Menge im Sequenzenkalkül das Phi herleiten kann und ich kann die Negation von dem Phi herleiten. Und das ist auch das, was wir intuitiv bei einem Widerspruchsbeweis irgendwie machen. Und das Pendant dazu ist jetzt Widerspruchsfreiheit. Also eine Menge Phi heißt widerspruchsfrei. Falls sie nicht widerspruchsvoll ist. Okay, und als nächstes werden wir eine Definition von Formeln auf Formelmengen hochziehen, die Sie schon kennen, nämlich Erfüllbarkeit. Eine Formelmenge heißt erfüllbar, wenn es mindestens eine Interpretation gibt, die jede Formel in der Menge erfüllt. Also eine Formelmenge Phi heißt erfüllbar, wenn es eine zu Phi passende Interpretation gibt, sodass diese Interpretation die Formelmenge erfüllt. Und den Begriff hatten wir uns letztes Mal schon geschaffen, das heißt, I erfüllt jede Formel Phi in der Formelmenge. Und was wir ganz direkt sehen können, eine erfüllbare Formelmenge muss widerspruchsfrei sein. Das gucken wir uns als nächstes an. Also aus der Korrektheit des Sequenzenkalküls folgt, die Aussage, dass für jede Formelmenge Phi gilt, wenn Phi erfüllbar ist, dann ist Phi widerspruchsfrei. Wie kann man das beweisen? Naja, wenn diese Menge erfüllbar ist, dann nehme ich mal eine Interpretation her, die erfüllt. Also sei Phi erfüllbar und sei I eine Interpretation, die jede Formel in 4 erfüllt. So, angenommen, das wäre nicht widerspruchsfrei, dann wäre es also widerspruchsvoll. Also angenommen, Phi wäre widerspruchsvoll. Was heißt das? Dann gibt es eine Formel. Und wie nennen wir die? Nennen wir die mal Psi. So dass ich aus Phi im Sequenzenkalkül das Psi herleiten kann und die Negation davon. So, die Korrektheit vom Sequenzenkalkül sagt, wenn das gilt, dann gilt es auch, dass das semantisch folgt. Also die Korrektheit des Sequenzenkalküls gibt uns die Aussage, dass aus Phi semantisch das Psi folgt und aus Phi folgt semantisch die Negation von Psi. So, jetzt weiß ich, I ist eine Interpretation, die das Phi erfüllt. Das heißt, I muss auch das erfüllen und das hier erfüllen. Jetzt haben wir noch ein Ding, das wir beachten müssen. Das I könnte ja so sein, dass es gar nicht zu dem Psi passt. Dass es freie Variablen gibt, die in dem Psi hier vorkommen, aber auf denen die Interpretation hier nicht definiert ist. Was machen wir damit? Das hatten wir uns ganz am Anfang des Semesters angeguckt. Wir haben mal gesagt, Koinzidenzlemma heißt, bei den Belegungen interessieren uns nur die Variablen, die frei sind. Und wenn es uns passt, können wir annehmen, dass Interpretationen alle Variablen irgendwie belegt haben. Das heißt, hier können wir sagen, OBDA ist I, naja, besteht aus einer Struktur und einer Belegung. So dass der Definitionsbereich von der Belegung gerade die ganze Menge der FO-Variablen ist. Okay, das heißt, wegen I erfüllt Phi gilt dann I erfülltes Psi und I erfüllt die Negation davon und das kann nicht sein. Das heißt, wir wissen, alle erfüllbaren Mengen sind widerspruchsfrei. Wie sieht denn das mit der Umkehrung aus? Ist jede widerspruchsfreie Formelmenge erfüllbar? Das wird genau das sein, was wir zeigen wollen. Also wir werden zeigen, dass hier auch die Umkehrung gilt. Und wenn wir das haben, wird es ziemlich leicht sein, den Vollständigkeitssatz daraus zu folgern. Und das werden wir uns nach der Pause angucken. Wir machen jetzt erstmal 5 Minuten Pause und dann werden wir uns angucken, wie das hier mit der Rückrichtung ist. Sieht zur Orientierung, wo geht es hin? Wir wollen den Vollständigkeitssatz beweisen. Und der sagt, für alle Formelmengen Phi und für alle Formeln gilt zum einen, und ich will es jetzt richtig rumschreiben, hier haben wir das, aus Phi kann ich im Sequenzenkalkül die Formel phi herleiten. Genau dann, wenn die semantisch folgt. Und wir haben eine zweite Aussage, die sagt, phi ist widerspruchsfrei, genau dann, wenn phi erfüllbar ist. Und gucken wir uns die Richtungen mal an. Was war hier die leichte Richtung? Wenn das im Sequenzenkalkül herleitbar ist, dann folgt es auch semantisch. Das war klar. Was wir eben hier in diesem Korollar uns angeguckt haben, wenn das erfüllbar ist, dann ist es auch widerspruchsfrei. Das heißt, hier haben wir die Richtung von rechts nach links, ist die leichte. Und was wir beweisen werden, ist diese Richtung hier. Das wird das, wie haben wir das genannt, das Erfüllbarkeitslemma sein. Und das ist der Beweis, der uns viel Arbeit machen wird. Das sagt, jede widerspruchsfreie Menge ist erfüllbar. Und da werden wir nächste Woche damit verbringen. Das ist, welche Nummer hat das hier? Lemma 729. Und der Vollständigkeitssatz ist Satz 728. Also das hier ist der Knackpunkt davon. Und was wir uns dann angucken werden, und da werden wir heute noch dazu kommen, wie ich aus der Aussage B hier, die wir dann bewiesen haben, wenn wir das Erfüllbarkeitslemma fertig bewiesen haben, wie ich daraus ziemlich leicht hier die Rückrichtung folgern kann. Also das gucken wir uns gleich noch an. Und um das hinzukriegen, brauchen wir noch ein bisschen was an Notationen über widerspruchsfreie und widerspruchsvolle Sachen. Aber was dann wirklich das richtig Interessante ist, ist das hier. Da habe ich nämlich einfach gegeben eine widerspruchsfreie Formelmenge und will mir aus dieser Menge ein Modell basteln, das die Menge erfüllt. Und das ist eine richtig interessante Konstruktion. Also ich habe nichts in der Hand, außer der Aussage, dass das Ding widerspruchsfrei ist. Und ich will mir daraus ein Modell bauen. Und das Modell, was ich da baue, das wird irgendwie aus sowas wie Formeln bestehen. Also dass die Elemente im Universum sind Terme oder Varianten von Termen. Und also das ist was richtig Hübsches. Das machen wir nächste Woche. Und jetzt müssen wir erstmal durch, damit wir hier die blaue Richtung beweisen können. Und dazu brauchen wir ein bisschen was an Notationen. Okay. Also tragen wir das mal zusammen. Das ist das nächste Lemma, ist die 725. Das sagt, für alle Formelmengen gilt, phi ist widerspruchsfrei, genau dann, wenn gilt, es gibt eine Formel, die ich nicht herleiten kann. Und analog gilt, phi ist widerspruchsvoll, Genau dann, wenn jede Formel herleitbar ist. Und es reicht auch, eine ganz bestimmte Formel herleiten zu können. Und zwar die Formel, die so aussieht, die sagt, es gibt ein Element V0, das nicht gleich sich selbst ist. So, wie können wir das beweisen? Also im Teil A. Wenn phi widerspruchsfrei ist, warum gibt es da eine Formel, die ich nicht herleiten kann? Weil ich nehme mir irgendeine beliebige Formel her. Falls ich die nicht herleiten kann, bin ich fertig. Falls ich die herleiten kann, dann weiß ich, ich kann ihre Negation nicht herleiten. Warum? Weil sonst die Menge widerspruchsvoll wäre. Also denn sonst wäre phi nicht widerspruchsfrei. Okay, wie sieht die Rückrichtung aus? Also sagen wir, phi ist eine Formel, die ich nicht herleiten kann. Angenommen, phi wäre doch widerspruchsvoll. Phi wäre widerspruchsvoll. Naja, dann gibt es eine Formel, Psi, die ich herleiten kann und der Negation nicht herleiten kann. Was ich jetzt gerne zeigen will, ist, dass ich dann auch die Formel phi hier herleiten kann. Wie kann ich das machen? Also was heißt das, dass ich das im Sequenzenkalkül herleiten kann? Das heißt, es gibt endliche Teilmengen von phi. Aus denen ich die Sequenz Psi bzw. nicht Psi herleiten kann. Also so, dass die Sequenzen, die sagen, Gamma 1 sagt, also die eine Sequenz sagt, aus Gamma 1 folgt Psi und die andere Sequenz sagt, aus Gamma 2 folgt nicht Psi. So dass das im Sequenzenkalkül ableitbar ist. Und dann ist aber auch Folgendes im Sequenzenkalkül ableitbar. Und zwar als erstes weiß ich eben, dieses hier ist ableitbar und dieses hier ist ableitbar. Laut der Voraussetzung. So, und dann kann ich die Erweiterungsregel anwenden. Die sagt, aus der Vereinigung von Gamma 1 und Gamma 2 ist eben auch das Psi ableitbar. Und dasselbe gilt für die zweite Zeile, dass ich das nicht Psi ableiten kann. Ja, und jetzt kann ich die Widerspruchsregel anwenden auf die beiden vorherigen Zeilen, also auf die Zeilen 3 und 4. Und damit kriege ich, dass aus Gamma 1 vereinigt Gamma 2 ich ableiten kann, was ich will, nämlich das Phi. Und somit gilt, dass ich aus der Menge Großphi im Sequenzenkalkül die Formel Phi ableiten kann. Und das widerspricht meiner Voraussetzung. Okay. Also den Teil A von dem Lemma da oben haben wir bewiesen. Wie sieht es mit dem Teil B aus? Genau, also B ist gerade die Kontraposition von A sozusagen. Also wenn A sagt, wenn Psi widerspruchsfrei ist, dann gibt es eine Formel, die ich herleiten kann, und zwar genau dann. Das heißt, Psi ist nicht widerspruchsfrei, genau dann, wenn es keine solche Formel gibt. Und das ist genau die Aussage von B. Also das folgt direkt aus A oder ist dieselbe Aussage wie A. So, wie sieht es mit C aus? Also wenn das widerspruchsvoll ist, dann kann ich laut B alles herleiten. Das heißt, ich kann insbesondere die Formel hier herleiten. Das heißt, die Richtung hier folgt direkt aus dem Teil B. Wie ist es mit der umgekehrten Richtung? Also was wir jetzt laut Voraussetzung wissen, es gelte, dass ich aus Phi im Sequenzenkalkül diese Formel herleiten kann, die sagt, es gibt ein V0, sodass nicht V0 gleich V0 gilt. Okay, was heißt das laut der Definition von dem Begriff? Das heißt, es gibt eine endliche Teilmenge Gamma von Phi, so dass die Sequenz, die sagt, aus Gamma folgt, es gibt ein V0, sodass nicht V0 gleich V0 gilt, im Sequenzenkalkül ableitbar ist. So, was will ich zeigen? Ich will zeigen, dass das Ganze widerspruchsvoll ist. Und ich nehme mir mal eine beliebige FO-Formel her. Und unser Ziel ist, zeige, dass die Sequenz, die sagt, aus Gamma folgt Phi, dass die im Sequenzenkalkül ableitbar ist. Und was hoffentlich klar ist, dass wir dann fertig sind, weil das Phi könnte insbesondere die Negation von der Formel da oben sein. Okay, also was weiß ich? Die Sequenz ist laut Voraussetzung im Sequenzenkalkül ableitbar. Und das heißt, ich kann dieses hier kriegen. Das gilt laut Voraussetzung. So, was ich jetzt mache, ich wende die Quantorenaustauschregel ein, an, die mir aus dem Existenzquantor ein Allquantor macht. Das heißt, was kriege ich hier? Ich kann auch die Sequenz herleiten. Die sagt, nicht für alle V0 gilt V0 gleich V0. So, dann kann ich die Gleichheitsregel, die im Sequenzenkalkül drin steht, anwenden. Die sagt, aus nichts heraus folgt V0 ist gleich V0. Und ich kann ein Allquantor im Sukzedenz einführen und das auf die vorherige Zeile anwenden. Dann kriege ich aus nichts heraus folgt für alle V0 gilt V0 gleich V0. Und natürlich darf ich den Antizedenz erweitern mit der entsprechenden Regel und kriege dann raus aus Gamma folgt für alle V0 gilt V0 gleich V0. So, und jetzt kann ich die Widerspruchsregel anwenden auf die beiden. Also hier habe ich eine Formel und hier habe ich die Negation von der Formel. Das heißt, mit der Widerspruchsregel auf die Zeilen 5 und 2 kriege ich raus, aus Gamma folgt, was auch immer ich will. Insbesondere das Phi. Okay, damit bin ich fertig mit dem Beweis. Also jetzt haben wir ein bisschen besser verstanden, was widerspruchsfreie bzw. widerspruchsvolle Formelmengen so sind. Und das gucken wir uns nochmal genauer an. Und zwar das nächste Lemma sagt, für alle Formelmengen und alle Formeln gilt zum einen, ich kann aus Phi im Sequenzenkalkül die Formel Phi herleiten, genau dann, wenn Phi zusammen mit der Negation von Phi widerspruchsvoll ist. Und analog dazu, ich kann aus Phi im Sequenzenkalkül die Negation von der Formel herleiten, genau dann, wenn Phi zusammen mit der Formel Phi widerspruchsvoll ist. Und wenn Phi widerspruchsfrei ist, dann folgt mindestens eine der beiden Mengen Phi vereinigt Phi und Phi vereinigt nicht Phi ist widerspruchsfrei. Okay, wie beweisen wir das? Also gucken wir uns den Teil A an. Die Richtung von links nach rechts. Was haben wir da? Ich weiß, aus Phi folgt im Sequenzenkalkül die Formel Phi. Und das ganze Spiel, was ich hier gemacht habe, wenn wir das formal aufschreiben wollen, könnte ich das jetzt auch wieder machen und sagen, okay, deshalb weiß ich, es gibt so eine endliche Teilmenge Gamma, sodass die Sequenz Gamma impliziert Phi herleitbar ist. Und dann kann ich die Erweiterungsregel anwenden und dann sehe ich, aus Phi zusammen mit irgendeiner beliebigen Formel ist auch das Phi herleitbar. Das sparen wir uns jetzt an Schreibarbeit, sondern sagen einfach, man sieht leicht, dass dann auch gilt, aus Phi zusammen mit der Negation von Phi kann ich im Sequenzenkalkül das Phi herleiten. Und außerdem gilt natürlich, dass ich aus Phi zusammen mit der Negation von Phi auch die Negation von Phi herleiten darf. Das ist einfach die Voraussetzungsregel hier angewandt. Und naja, was weiß ich dann? Phi zusammen mit der Negation ist widerspruchsvoll. Und das ist genau das, was ich hier zeigen wollte. So, wie sieht es mit der anderen Richtung aus? Also wie sieht es mit der Rückrichtung aus? Da wissen wir also, Phi zusammen mit der Negation soll widerspruchsvoll sein. So, und wegen des Lemmas, das wir gerade bewiesen haben, das ist Lemma 725b, weiß ich, ich kann alles herleiten, was ich will. Gilt dann aus Phi zusammen mit Nicht-Phi, kann ich im Sequenzenkalkül, welche Formel nehmen wir da, Phi herleiten. Das heißt, es gibt eine endliche Teilmenge Gamma von Phi, sodass die Sequenz hier nicht von Phi, sondern von Phi vereinigt Nicht-Phi, sodass die Sequenz, die sagt, aus Gamma folgt Phi, in S ableitbar ist. Und ich schreibe das mal anders auf. Wir sagen doch, das Gamma soll nur von Phi eine Teilmenge sein und die Sequenz hier, da tun wir das Nicht-Phi auf die linke Seite. Okay, und wo will ich hin? Ich will zeigen, dass aus der Menge groß Phi die Formel klein Phi herleitbar ist. Das heißt, was hätte ich gerne? Eine Ableitung von der Sequenz, die sagt, aus Gamma folgt Phi im Sequenzenkalkül. Die erhalten wir wie folgt. Ja, was können wir da machen? Als erstes weiß ich laut Voraussetzung aus Gamma und nicht Phi folgt es Phi. Und ich weiß, aus Gamma und Phi folgt es Phi. Das ist die Voraussetzungsregel. Und naja, dann kann ich hier mit der Fallunterscheidung auf die Zeilen 1 und 2 direkt folgen, dass aus Gamma das Phi folgt. Und somit gilt also, dass ich aus Phi im Sequenzenkalkül die Formel Phi herleiten kann. Okay, also den Teil A von dem Lemma haben wir. Wie sieht es mit dem Teil B aus? Naja, was haben wir da? Wir haben Phi durch nicht Phi ersetzt. Und das können wir ganz analog beweisen, wenn wir dann unbedingt wollen. Okay, so, wie sieht es mit dem Teil C aus? Also ich habe das Phi, das soll widerspruchsfrei sein. Und angenommen, die beiden Mengen hier wären widerspruchsvoll. Also angenommen, beide Mengen wären widerspruchsvoll. Was weiß ich dann? Aus A und B folgt dann, dass ich im Sequenzenkalkül das Phi herleiten kann und das Nicht-Phi. Und damit wäre Phi widerspruchsvoll. Und das ist eine ein Widerspruch zu unserer Voraussetzung. Okay. Jetzt haben wir fast alles, um die blaue Richtung hier zu zeigen. Eine Sache fassen wir uns noch zusammen, die brauchen wir später im nächsten Kapitel. Und die fällt jetzt einfach so ab, dass wir nicht drüber nachdenken müssen. Deshalb schreiben wir uns das jetzt auf. Das ist das syntaktische Endlichkeitslemma. Also für jede Menge Phi von FU-Sigma-Formeln gilt, Phi ist widerspruchsfrei. Genau dann, wenn jede endliche Teilmenge von Phi widerspruchsfrei ist. Wie gesagt, das ist was, was wir im nächsten Kapitel benutzen werden. Warum gilt denn das? Die Richtung von links nach rechts. Wenn ich aus der ganzen Menge keinen Widerspruch herleiten kann, dann kann ich auch aus keiner endlichen Teilmenge davon Widerspruch herleiten. Also die Richtung ist sowieso der Fall. Wie sieht es mit der anderen Richtung aus? Naja, nehmen wir mal an, Phi wäre widerspruchsvoll. Dann kann ich einen Widerspruch herleiten. In dieser Herleitung, die ist endlich lang, da drin habe ich nur endlich viele Formeln aus Phi verwendet. Und damit habe ich auch eine endliche Teilmenge davon, aus der ich schon den Widerspruch herleiten kann. Das heißt, das hier, da müssen wir nichts tun. Das kriegen wir geschenkt und werden uns im nächsten Kapitel drüber freuen. Okay. So, und jetzt sind wir an der Stelle, an die ich kommen wollte. Jetzt wird es nämlich richtig interessant mit dem Vollständigkeitssatz. Den hatten wir uns da oben ja schon aufgeschrieben. Wir haben auch schon gesagt, dieses Erfüllbarkeitslemma ist was, was schwer ist. Und wir können uns jetzt aber den Beweis des Vollständigkeitssatzes aufschreiben unter Verwendung des Erfüllbarkeitslemmas. Und gucken wir uns jetzt mal an. Also Beweis des Vollständigkeitssatzes. Und ich schreibe das jetzt mal mit den Nummern hin. Was war der Vollständigkeitssatz? Satz 728. Unter Verwendung von dem Erfüllbarkeitslemma 729. Und zwar beweisen wir erst den Teil B. Naja, die Richtung von links nach rechts, jede widerspruchsfreie Formelmenge ist erfüllbar. Das ist gerade die Aussage von dem Lemma. Also das ist gerade die Aussage des Erfüllbarkeitslemmas. Und die andere Richtung, das war die, die ganz leicht war. Und das hatten wir auch schon in einem Korollar zusammengefasst, das wir hier gerade zitieren können. Das war das Korollar 724. Also den Teil B haben wir. Modulo Erfüllbarkeitslemma. Wie sieht es mit dem Teil A aus? Die einfache Richtung war die grüne von links nach rechts. Das war einfach die Korrektheit des Sequenzenkalküls. Das war Korollar 716. So, und wie sieht es mit der blauen Richtung aus, der von rechts nach links? Also von hier nach da. Also laut Voraussetzung soll gelten, semantisch folgt die Formel Phi aus der Formelmenge. So, und nehmen wir mal an, ich kann die Formel Phi nicht beweisen im Sequenzenkalkül. Also angenommen, im Sequenzenkalkül kann ich nicht herleiten, dass die Formel Phi gilt. Was weiß ich dann? Naja, ich weiß, das ist eine Formel, die nicht herleitbar ist. Das heißt, ich weiß schon mal, die Menge Phi hier ist widerspruchsfrei. Und was weiß ich noch? aus Lemma 7, 26a. Haben wir das noch an der Tafel? Ich weiß, wenn die Menge Phi vereinigt nicht Phi widerspruchsvoll wäre, dann müsste ich das Phi herleiten können. Aber ich kann es nicht herleiten, das heißt, die Menge muss widerspruchsfrei sein. Also es folgt, dass die Menge Phi vereinigt nicht Phi widerspruchsfrei ist. Ja, weil wenn die widerspruchsvoll wäre, würde das Lemma mir sagen, ich kann das Phi herleiten. Okay, jetzt habe ich eine widerspruchsfreie Menge. Mein Teil B sagt mir, jede widerspruchsfreie Menge ist erfüllbar. Also aus Teil B folgt, dass diese Menge erfüllbar ist. Na, dann nehmen wir uns mal eine Sigma-Interpretation her. Also das heißt, es gibt eine Sigma-Interpretation I, sodass I jede Formel aus Phi erfüllt und außerdem noch die Negation. Das heißt, I erfüllt jede Formel aus Phi und I erfüllt die Negation. Ja, und warum sind wir jetzt fertig? Laut unserer Voraussetzung soll gelten, dass das Phi semantisch impliziert, dass die Formel Phi gilt. Und I ist hier eine Interpretation, die das Phi erfüllt, das heißt, I muss auch die Formel hier erfüllen. Also laut Voraussetzung gilt aber, aus Phi folgt semantisch die Formel. Weil I das links erfüllt, gilt daher auch, dass I die Formel Phi erfüllt. Und das ist ein Widerspruch dazu, dass I gerade die Formel nicht Phi erfüllt. Und damit sind wir fertig. Und das ist was, was Sie können und verstanden haben sollten. Also in der Prüfung kommt das immer gut an, wenn Sie mir den Vollständigkeitssatz beweisen können unter Verwendung des Erfüllbarkeitslemmas. Und was wir jetzt auch gesehen haben als Schlachtplan, was wir nächste Woche machen wollen, was wir für den Vollständigkeitssatz nur noch brauchen, ist hier dieses Erfüllbarkeitslemma. Und da werden wir auch ganz andere Techniken benutzen, als das, was wir bisher in diesem Semester benutzt haben, weil wir uns eben ein Modell definieren wollen, das diese widerspruchsfreie Formel erfüllt. Okay, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Übungsblatt wird es erst nächsten Dienstag geben und Übungsstunde haben Sie jetzt heute ja noch um 15:15 Uhr.